Ich wollte doch mal fragen, wie viele von den Frauen, die hier sind, Erzieherinnen und Krankenschwestern sind. Ja. Natürlich. Also, sehr gut. Ja, wir gehen dann also nochmal an den Anfang, 1. Mose 1, schon wieder und immer noch. Erster Mose 1, 26 war es ja, 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich, nach unserem Abbild. So, das war das Erste und das Wichtigste. Wir kriegen unsere Identität, um das nochmal zu wiederholen, von seinem Anblick. Sein Angesicht ist kein charismatischer Luxus und irgendwie Übertriebenes, keine Ahnung. Es ist absolut fundamental nötig, um richtige Menschen zu sein. Wir können nur sein, die wir sind, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihm nahe kommen. Dass sein Hauch uns anhauchen kann. Und wir werden von diesem seinem Atem, von seinem Geist und sein Atem, gleiches Wort, werden wir lebendig. Wird überhaupt alles lebendig. Was Gott anatmet, anhaucht, auch die Biene auf deiner Hand wird dann wieder lebendig, wenn du die anhauchst. Ja, und so, ja. Und es gibt viele Versammlungen in aller Welt, die haben das erlebt, dass dieser Wind in die Versammlung kam und siehe da, alle wurden etwas lebendiger. Ist das gut? Ich habe das auch einmal erlebt in Sibirien, um die Geschichte nochmal zum Besten zu geben. Ich war auch in Sibirien auf einer Missionsreise. Hört, hört. Ja, und da habe ich gesprochen über Elia, wie Elia lief dann durch die Wüste. Nach seinem großen Sieg ist er ja völlig zusammengebrochen. Denkt, ne? Nach dem Sieg ist vor dem Sieg. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Und wenn man denkt, jetzt ist alles over, nein, ist es nicht. Und Elia, ja, wurde dann bedroht von Isabel, jedenfalls er war völlig frustriert, ist da unter seinem Ginsterstrauch zusammengebrochen, wollte sterben. Glaubt ihr, dass manche Christen sterben wollen? Schon mal. Manche bringen das auch wirklich fertig, sich zu erledigen. Mehr, als uns recht sein kann. Hat sein Knecht da zurückgelassen, also typisch voll in der Isolation. Ja, und dann kamen Engel und haben ihn angestoßen und haben ihn aufgeweckt und gesagt, du solltest mal was essen. Das waren die Krankenschwestern, nehme ich an. Die haben gesagt, Junge, jetzt solltest du mal, du bist völlig dehydriert, du solltest jetzt mal ein bisschen Flüssigkeit mal kriegen. Ja, und wenn wir so im Loch sind und wenn wir unter unserem Ginsterstrauch liegen und denken, jetzt ist es Zeit abzutreten, dann brauchen auch wir die Engel. Hä? Ein paar von den Myriaden Engeln. Dass sie kommen und uns anstoßen und sie geben uns Wasser und Brot des Himmels zu essen und zu trinken. Wir brauchen dann keine Predigt und keine Ermahnung und kein Du weißt ja doch. Und ja, natürlich, wir wissen. Aber wir haben keine Kraft und wir brauchen dieses Brot, diese Speise und dieses Wasser. Und es heißt, in der Kraft dieser Speise lief dann Elia 40 Tage und 40 Nächte. Hat jemand überhaupt so lange Urlaub? Ich weiß auch nicht. Naja, gut. Also heutzutage muss der Herr alles immer viel kürzer machen. Ja, und so lief der also in der Kraft dieser Speise. Wahrscheinlich haben die Engel ihm nicht gesagt, wie lange er laufen müsste. sondern haben gesagt, tu mal essen. Und dann haben sie nochmal ihm auch ein zweites Mal zu essen gegeben und zu trinken gegeben. Und dann lief er los. Und dann lief er und lief er und lief er und lief und wusste nicht wohin und wusste nicht wie lang. Und auch niemand anderes hat gedacht, dass der jemals wieder lebend aus dieser Wüste zurückkehrt. Denn er lief ja nicht nur hin, er musste ja auch wieder zurück. Das macht dann schon 80 Tage und Nächte. Naja, da musste ja von dem Berg, wo er hingelaufen war, auch dann wieder zurückkommen. Na, wie auch immer, also, ja. Und dann kam er auf den Berg. Ich habe euch gesagt gestern, na, der Berg ist ein Thema in der Bibel überall. Und er kam an den Berg Gottes und dort hat Gott zu ihm geredet. Und dann ist ja die Geschichte, dass er da auch in so einem Felsen da stand und dann kam ein Sturm und ein Erdbeben und ein Feuer. Und dann heißt es immer, aber der Herr war nicht in dem Feuer und in dem Erdbeben und in dem Sturm. Und dann kam dieses leichte Säuseln, wörtlich der Klang einer sanften Stille. Der Klang einer sanften Stille. Ja. So, und da drin war dann Gott. Interessant, ne? Da drin war er. Ja, und hat dann zu Elia gesprochen und hat ihm gesagt, hör mal, jetzt ist mal gut mit deinem Ich alleine. Jetzt sende ich dich, dass du zu verschiedenen Leuten gehst und sie salbst. Und also er hat dann wieder neue Perspektive bekommen. Auf dem Berg Gottes geht es immer darum, dass du das Alte hinter dir lassen kannst. Und du kriegst eine neue Perspektive, eine neue Sicht. So du siehst, der Weg ist nicht zu Ende, sondern es gibt auch noch eine Zukunft. So, und dann ging er wieder. Und ich hatte darüber gesprochen zu diesen Leuten da in Sibirien. Und das war eine desolate Situation da. Und die Männer waren alle wodkaisiert rund um die Uhr und grundsätzlich und immer. Sie waren völlig ausgefallen. Und der Herr hatte mir schon gesagt, du kannst den Männern den Alkohol nicht nehmen, wenn du ihnen im Gegenzug nicht Zukunft gibst. Interessant, ne? Nimm einen Mann die Perspektive und der wird beim Alkohol landen. Und wenn du ihm keine Perspektive geben kannst, versuch nicht, ihn rauszuholen. Hat gar keinen Sinn. Ja, und ich wusste und es war klar, diese Gemeinde in Sibirien, ja, die hatten auch diese sehr wichtige Aufgabe, dass sie auf den Berg Gottes kommen und dass sie eine Perspektive holen, eine Zukunft und eine Hoffnung für ihre Gemeinde. Und dann habe ich darüber gesprochen und dann kam in die Versammlung der sanfte Wind. Und die hatten, es war ein hoher Raum und dann so ganz lange uralte Vorhänge, schwer. Und die wehten dann so in den Raum rein. Und die Gemeinde war also wie vom Donner gerührt. Ne? Die saß da unter diesem Wind. Ich als guter Deutscher habe gedacht, hier ist Durchzug. Jemand hat hier die Fenster nicht zugemacht. Hier, irgendwas stimmt hier nicht. Aber dann sah ich die Gemeinde und dachte mir, oh, wie die da sitzen. Also hier muss was ganz anderes vor sich gehen. Ja. Da war also dieser Wind da hineingekommen und ich guckte, draußen war kein Wind, es war nichts. Die Fenster waren auch alle zu und naja, da war dann dieser Wind. Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Jetzt ist der Wind da und was mache ich jetzt? Auch typisch deutsche Frage, was machen wir jetzt damit? Was tun wir jetzt? Und ich merkte, jetzt ist vielleicht mal nichts zu tun, sondern nur zu sein, da zu sein und schauen wir mal. Ne? Schwierig, ist nicht so einfach manchmal auszuhalten. Ne? Einfach nur da sein und mal sehen, was passiert. Keine Kontrolle, der Wind übernimmt die Kontrolle und weht, wo er will und nicht, wo der Prediger will. Oh wei. Ja, aber das war eine tolle Erfahrung, da war dieser Wind. So. Und für die Gemeinde bedeutete das war ganz real. Sie müssen wirklich auf diesen Berg und sie müssen Zukunft und sie müssen Hoffnung gewinnen. Unbedingt. geht gar nicht anders. Sie wussten in dem Moment, diese Geschichte war nicht nur irgendeine Geschichte, sondern diese Geschichte war ihre Geschichte. Klasse. Ja, wofür habe ich das erzählt? Weil es schön ist. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Ja. Und auch der Elia musste wieder das Angesicht Gottes finden. Diese Gegenwart, diese Nähe. Die hat ihn wieder befreit und die hat ihn wieder auf die Beine gebracht und geschickt. In die nächste Phase, in der es darum ging, dass er andere Leute gesalbt hat. Es ging nicht um ihn, sondern dass er andere Leute auch ins Rennen schickt und salbt, dass sie auf die Beine kommen und ihren Teil in der Befreiung von Isabel einnehmen würden. Genau, also sehr wichtig, der Punkt, wir sind geschaffen in seinem Bild, wir müssen auch sein Bild sehen, wir müssen ihn sehen und wir haben geschaut hier, 2. Korinther 3, Vers 18 folgende, dass der Heilige Geist auch uns die Schleier von den Augen wegnimmt und wir können ihn anschauen, direkt durch den Heiligen Geist können wir ihn direkt anschauen und werden verwandelt in sein Bild. Damit werden wir wieder richtige Menschen. Hat jemand Lust, ein richtiger Mensch zu sein? Ich habe ja gesagt, mein Motto, alle Brüder werden Menschen. Und das ist wirklich angesagt. Ja, wir haben in der Kirche viel Unmenschlichkeit gehabt. Lange. Ziemlich viel. Ziemlich schlimme Unmenschlichkeit. Heilige Unmenschlichkeit. Fromme Unmenschlichkeit. So, pharisäische Qualitäten, die uns fertig gemacht haben und einen Haufen Leute umgebracht haben. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen richtige Menschen werden, so wie er. So wie Jesus. So, das ist das Erste hier. Lass uns Menschen machen, uns ähnlich unserem Bild. Sie sollen herrschen. Das war das Zweite. Sehr wichtig. Menschen müssen herrschen. Wir sind nicht gemacht, die Opfer zu sein. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir irgendwie gegängelt werden und irgendwie unser Leben lang wie die Knechte und die Sklaven für irgendwas arbeiten, für unsere Freiheit, sondern wir sind gemacht, um zu herrschen. Und unsere Welt, jede Welt, die jeder einzelne von uns hier auf Erden vertritt, braucht gesunde, göttliche Herrschaft. Ich habe vorhin geredet mit einer kranken Schwester und ihr nochmal gesagt, wie wichtig, ich habe das, wie ich das gemacht habe, einfach auch wo, auf meiner Stationsarbeit, wirklich bevor ich in den Dienst ging, zu sagen, wie ich will, dass das sein soll. Ich will, dass es heute Spaß macht und dass die Arbeit nicht Kraft raubt, sondern Kraft gibt. Habt ihr sowas schon mal gehört? Wenn eine Arbeit in der richtigen Art ist, dann gibt die Kraft. Da gehst du nicht nach Hause und bist ausgelutscht und bist fertig und kaputt wie verrückt, sondern dann gibt die Kraft. Und so muss das sein. Und wenn's, ich habe gesagt, ich möchte, dass wir Zeit haben auf der Station für die Arbeit, aber auch für Pause. Und alle Krankenschwestern sagen, oh, für Pause, das ist ja unglaublich. Dass man eine Pause auch noch sich vorstellen kann. Gibt's ja nicht. Und ich möchte, dass wir Zeit haben für die Arbeit, dass wir Zeit haben für die Patienten. Ich möchte, dass unsere Station zu Ehren kommt. Ich möchte, dass wir auf unserer Station heute alle Hilfe haben, die wir brauchen. Der Verstand rattert, wo soll die denn herkommen, bitteschön. Aber da darfst du nicht auf deinen Verstand hören, sondern nur, du sagst, wie es sein soll, so dass es richtig ist, dass es gut ist, dass es angemessen ist, dass es menschlich ist, würdevoll ist. Und das kannst du sagen. Gott hat es auch gesagt. Gott herrscht, indem er es sagt. Er sagt, so soll das sein. Er sagt das über Dinge, wo es nicht so ist. Er sagt über die Wüste, die soll ein Garten Eden sein. Und die Wüste sagt, ja, und wie soll ich das machen? Tja, Das weiß die nicht. Und wir wissen das auch nicht, wie diese Dinge geschehen könnten. Aber sie geschehen dann, weil wir es sagen. Weil wir es wollen. Eine meiner Lieblingsstellen, Jeremia 33,3. Jeremia 33,3, und in Jeremia 33,3 heißt es in der Elberfelder Version, rufe mich an und ich will dir große und unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht kennst, die du nicht weißt. Sehr wichtig, unsere Rettung liegt meistens nicht in dem, was wir schon kennen, sondern in dem, was wir nicht kennen. Sie liegt nicht in dem, was wir schon haben, sondern in dem, was wir nicht haben. Und wir rufen das. Und Jeremia war, wo Gott dazu ihm sprach, in dieser Zisterne. Hm? Den hatten die in so eine Zisterne geworfen. Was ist eine Zisterne? Das ist also so ein Wasserauffangbehälter. Kannst du dir vorstellen, wie es da drin wahrscheinlich so aussah und gerochen hat? Und ja. Aber in dieser Dunkelkammer hatte Jeremia keine Ablenkung. Kein Smartphone, kein Fernseher, keine Arbeit, nichts. Der hing in seinem dunklen Zisterne und Gott sagte, jetzt werden wir mal über große und unfassbare Dinge reden, von denen du nichts weißt. Denn jetzt hast du ja auch nichts anderes zu tun. Also manche Leute müssen schon mal in so einer Zisterne landen und da will man freiwillig natürlich nicht hin, aber man hält die Füße ja sonst nicht still. Ne? Ja, und dann fing Gott an, mit ihm zu reden und hat ihm gesagt, ich weiß schon, wie es um eure Situation bestellt ist. Ich weiß schon, dass man bei euch die Welle aufschüttet, um Krieg zu führen und dass hier furchtbare Dinge geschehen. Und ich weiß schon, dass hier alles in Schutt und Asche liegt. Und ich weiß schon, dass ihr in den allergrößten Problemen seid. Aber jetzt sage ich dir mal etwas über diese Städte, über die ihr sagt, dass sie öde sind und dass nichts mehr läuft. Jetzt sage ich dir mal über diese Orte, von denen ihr sagt, das ist alles verloren. Hier wird man wieder hören die Stimme des Bräutigams und der Braut. Die sprechen, preis den Herrn. Und hier wird man wieder hören. Und hier wird es so aussehen und so aussehen und so aussehen. Kapitelweise malt Gott ihm ein Bild vor Augen, das komplett total anders ist als das, was er vor Augen hat und jetzt in der Zisterne vielleicht mal glücklicherweise kurzfristig nicht vor Augen hat. Ja, und dies ist ein Bild, das Gott ihm da gibt, das kann sich Jeremia überhaupt nicht selber ausdenken. Er sieht ja, was vor Augen ist, er sieht die Chaldäer sind hier, wir sind umringt von Feinden, wir sind im Krieg, es ist alles, wir sind in furchtbarsten Problemen. Es ist alles sehr schlimm. Und Gott sagt, über diese Orte, über die ihr das sagt, sage ich jenes. Und man wird wieder Felder pflanzen. Und man wird wieder. An diesen Orten wird man hören. Und da wird wieder Gesang sein. Und da wird der Tanz sein. Und da wird das sein. Und so wird das sein. Und so wird das hier aussehen. Über diese Orte, über die ihr nichts Gutes mehr zu sagen habt. Wie findet ihr das? Ist irgendwie göttlich, ne? Und so macht das Gott. Er malt ein total anderes Bild, ne? Er sagt, hier ist die Wüste und ich sage, hier wird der Regen kommen und hier wird die Blume und die Narzisse wird hier und in voller Pracht wird das hier stehen. Und sagt schon denen mit ihren wankenden Knien und schwachen Händen, hey, rüstet euch, da ist euer Gott und es kommt so. Und dann wird der Lahme springen und dann wird der Taube hören, die Blinden werden sehen. Und was hier alles abgehen wird in diesem Ort, von dem ihr sagt, das ist aber doch nur eine Wüste. Gott sucht immer Menschen, die gegen den Augenschein, gegen das Offensichtliche, das Bild Gottes setzen. und sagen, hier, wo es so aussieht und wo alle sagen, geht gar nichts, sage ich was ganz anderes. Und das hat Gott mir auch über meine Arbeitsstelle gesagt. Er hat gesagt, du bist schon so giftig geworden, du kannst dem nichts Gutes mehr abgewinnen. Du siehst nur, wie verkehrt alles ist, wie ausbeuterisch, wie negativ und wie alle nur rumhetzen und wie es überhaupt nie besser wird und wie hier wirklich also schlimme Dinge geschehen. Du siehst nur noch das und du kommst nach Hause und denkst dir, Mann, hast du wieder einen Tag lang das irgendwie ausgehalten, das ist ja toll, ne? Und du bist schon sowas von bestimmt von diesem Bild, das du da jeden Tag siehst und es ist, ja. Und dann sagt Gott zu mir, ja komm, lass uns mal drüber nachdenken. Wie wäre es denn, wenn es gut wäre? Und so geht es los. Es geht mit einem Traum los, mit einer Vision, mit einem Bild, das anders ist. Und du sprichst es, du sagst es, so soll es sein, so soll es sein. Wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich Folgendes sagen. Und dann wirst du feststellen, du hast sogar was zu sagen. Kommt dir nur nicht so vor. Wir sind gemacht, um Herrschaft auszuüben. Da geht es nicht darum, dass wir so eine Herrschaft ausüben. Ne? Hier so, jetzt kommen wir und werden es noch schlimmer machen. Also so, darum geht es nicht. Sondern wir kommen und wir bringen eine so eine kreative, positive, völlig andere, von einer völlig anderen Perspektive her sprechen wir über das. Und bringen auf die Weise, bringen wir Zukunft und Hoffnung hinein. Es ist leicht zu sagen, Markus sagte gestern über diese Geschichte, wo, wer war es, Ezekiel, dann von Gott geführt wird in dieses Tal mit den Totenknochen, ne, mit den Gebeinen. Ezekiel, was ist es? 37, glaube ich. 37, ja. So, er wird dahin gebracht und das ist ja nun mal schon mal keine schöne Vision, ne? Du hast also eine Vision und stehst auf einem Feld voller Knochen. Da werden die meisten schon raus. Das kann nicht von Gott sein. Wenn es von Gott ist, ist es immer positiv. Naja, gut, weiß nicht, was Sie für eine positive Idee da haben. Ne? Gott geht immer an die schrecklichen Orte mit uns. Er will ja die schrecklichen Orte verwandeln. Ne? Das erspart er uns nicht. Ja, und dann sieht er da diese Knochen. Natürlich ist es jetzt einfach für einen Propheten zu sagen, ich sehe, hier sind sehr viele Knochen und hier ist alles sehr öde und hier ist also alles wirklich sehr kaputt. Ja. Ja. Aber der wahre Prophet sagt, und an diesem Ort, wo es so aussieht, sage ich, diese Knochen werden wieder leben. Und die Knochen haben gesagt, ja, wie sollen wir leben? Hallo? Wir sind tot, wie man nur tot sein kann. Und du sagst, wir sollen leben. Wir haben gar keine Ohren, wir hören das gar nicht. So, also völlig desolater Ort. Und dann sagt Gott auch noch, ja, völlig erschreckend, und das würden wir auch nicht akzeptieren, diese Knochen, lieber Prophet, ist meine ganze Gemeinde. Ja, hallo, das kann man ja so nicht sagen. Ne? Hat Gott aber gesagt, das ist meine ganze Gemeinde, ist mein ganzes Volk. Die haben keine Hoffnung mehr. Keine Hoffnung, keine Zukunft, keine Hoffnung. Deswegen sind die wie zu Staub zerfallen, die sind kaputt. Und dann ist das die dramatische Geschichte, dass er dann den Wind rufen soll und dann kommt dieser Wind auf diesen Friedhof und dann der Wind, der wirbelt da die Knochen durcheinander und die Knochen rücken aneinander, ein Riesengetöse, also voll Hollywood-like ist das, was da also abging und dann... Ja, und dann ist also große Bewegung geschehen und diese Knochen sind also wieder aneinander gerückt. Jetzt haben wir Ordnung. Das reicht vielen Gemeinden wirklich. Ne? Der Geist hat geweht und wir haben Ordnung. Wir sind zwar noch nicht lebendig, aber wir haben Ordnung. Das war die erste Welle. Die erste Welle der Erweckung brachte alles wieder an seinen Platz. Schon mal gut. Ne? Und dann kam die zweite Welle der Erweckung. Und es kam auf diese Knochen, kam Fleisch und Blut. Wie mag das ausgesehen haben? Also da kam dann, steht da, das Fleisch wuchs und dann zog sich die Haut da drüber. Also, man. So, jetzt sahen die schon eigentlich wirklich wieder ganz gut aus, ne? Also, wie Menschen. Aber sie waren immer noch nicht lebendig. Die zweite Welle der Erweckung. Alles hat Substanz gewonnen. So, alles hat wieder, ja, das kam alles wieder. Aber es war noch nicht fertig. Jetzt kam die dritte Welle. Was war die dritte Welle? Der Wind von allen Seiten. Rufe den Geist. Also der Prophet hat immer gefragt, ja, Herr, was soll ich denn sagen, was soll ich denn sagen? Das kannst du auch genauso machen. Herr, was soll ich denn sagen, was soll ich denn sagen? Da ist Gott bereit, da geht er drauf ein. Wenn du jammerst, was du sagen sollst, bist du ja immerhin noch bereit, irgendwas zu sagen. Fein. Und dann sagt er, sag doch zu diesen Knochen, ihr sollt leben. Und dann sagte er, also im Namen Gottes, ihr Knochen, ihr sollt leben. Ich erinnere mich, dass Gott mich auch mal in einer Vision mitgenommen hat, als ich mich viel damit beschäftigt hat, auch in ein Tal voller Knochen, so weit der Horizont ging. Und der Herr sagte mir, das sind die deutschen Knochen. Oh oh. Das sind die deutschen Knochen. Und ich fühlte mich sowas von tot. Total verloren. Der Wind heulte, staubtrocken. Ich hatte den Eindruck, die Flüssigkeit wird aus mir in Minuten herausgezogen und es war richtig furchtbar. Und der Herr sagte, ja, fang an zu sprechen. Ich fühlte mich so schrecklich allein, so dieses Meer von Knochen. Und die Knochen, von denen ging so ein Sog aus, komm zu uns, sei wie wir. Wir sind alle Knochen, was stehst du da? Du musst auch so sein. Oh. Und ich dachte, ich falle gleich da rein in diese Knochen. Ja. Und der Herr sagte mir, fang an zu sagen, ihr sollt leben. Und dann kam ich da so rausgekrächzt, irgendwie, ihr sollt leben. Und dann sagte der Herr, ich helfe dir, ich schicke dir Engel, die dir helfen. Und dann kamen viele Engel, die dieses ganze Tal umstellt haben. Aber soweit, ich konnte gar nicht, das Ende gar nicht sehen, war auch zu viel Staub in der Luft. Und dann waren dieses ganze Tal umstellt mit diesen Engeln und diese Engel haben mir geholfen zu sagen, ihr sollt leben. Und die Knochen haben gesagt, wir können nicht leben, ihr sollt auch sterben, ihr sollt sein wie wir. Und wir sagten, ihr sollt sein wie wir, ihr sollt leben. Und das ging hin und her und das ging hin und her und der Herr sagte, bleib, sprich es weiter. Es reicht nicht, das einmal zu sagen, zweimal zu sagen, dreimal zu sagen, oh, die sind noch nicht lebendig, dann war es wohl nicht von Gott. So war das nicht, sondern es blieb dranbleiben, weitersprechen und dann mit den Engeln zusammen immer weiter, ihr sollt leben, hört ihr Knochen. Ich sage euch und wir sagen euch, was ihr tun sollt. Ihr sollt leben. Und so ging das. Immer weiter. Und ich fragte den Herrn, wie lange? Und der Herr sagte, naja, bis sie leben. So lange. Naja, und dann ging das. Und dann ging das. Und dann ging das immer weiter. Und dann kam der Geist Gottes. Und er kam wie ein frischer Wind in dieses Geheule, in diesen Staub und in diesen heulenden, trockenen Wind kam ein Wind hinein, ein neuer Wind. Und der war so frühlingsmäßig, der hatte so Feuchtigkeit in sich. Und die Atmosphäre wurde klarer und dieser frische Wind und dieser mit Feuchtigkeit, dieser Wind kam hinein in dieses Knochenfeld und dann waren die Knochen irritiert. Was ist jetzt das? Und wir waren natürlich begeistert. Jetzt kommt der Wind des Lebens. Ja. Und der gute Prophet, der sieht nicht nur das Elend und sagt, also ich sage euch mal, in Deutschland sieht's echt schlimm aus. Sondern der gute Prophet sagt, sieht echt schlimm aus, aber diese Knochen werden wieder leben. Und dann hat aber der Prophet den Geist noch einmal gerufen. Eine vierte Welle. Und erst in dieser vierten Welle, heißt es, kamen die auf ihre Füße und waren ein sehr großes Heer Gottes. Na, sieh mal einer an. Diese Knochen waren jetzt ein großes Heer Gottes. Na, also. Die waren also nicht nur lebendig, die waren jetzt auch noch ein großes Heer Gottes geworden. Hat der Prophet das gut gemacht? Ja, er hatte kapiert, wie es geht. Ne? Er hat das Elend gesehen und nicht nur gesagt, und Herr, du siehst, und Herr, du weißt, und es ist ja so schlimm, und Herr, siehst du denn nicht, und du weißt doch, und der Herr, ja. Wäre gut, wir würden jetzt mal über die Gegenstrategie mal nachdenken. Ne? Wir würden jetzt mal ein Bild finden, wie es gut wäre mit Germany. Wir würden ein Bild entwerfen, wie wäre es denn gut, wie wäre es denn wunderbar, wie wäre es denn schön und wie wäre es denn richtig und wie wäre es gut. Und dann werden wir dieses Bild kultivieren, wir werden dieses Bild ausfalten, wir werden dieses Bild erweitern und groß machen und wir werden dieses Bild sprechen und singen und beten und werden das sagen, bis es kommt. Nicht vorher aufgeben. Denk an die armen Knochen. Die können selber nicht für sich sprechen. Die brauchen einen Fürsprecher. Einer, der das für sie macht. Bis sie wieder einen Mund haben. Den hatten sie ja nicht mehr. Die konnten ja nicht sprechen. Die waren ja nur noch Knochen. Sehr wichtig an dem Punkt auch. Wir können Gottes Wirken immer daran erkennen, dass er das Leben bringt. Gott bringt immer das Leben. Gott stärkt immer das Leben. Gott macht das Tote lebendig. Das ist Gott. Und es heißt hier in Jeremia 33, auch daran werdet ihr erkennen, dass ich es bin, wenn ihr wieder lebendig werdet. Daran könnt ihr es erkennen, dass ich es bin. Dass ihr wieder lebendig werdet. Das steht dann da, glaube ich, dreimal. Immer wieder. Das ist das Zeichen. Daran könnt ihr es erkennen. Wenn es das Leben ist, das kommt, wenn wieder lebendig wird, dann ist es Gott. Und ein christlicher Dienst ist immer daran zu erkennen, dass er das Leben bringt. Immer, immer. Und Dienste, die das Restleben auch noch auslöschen, das ist wohl nicht von Gott. Das heißt, Gott wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern er wird das wieder anfachen. Ne? Er will das gebrochene Rohr wieder aufrichten. So, das ist typisch Gott. Ne? Er will das Gebrochene nicht noch ganz dann niedertreten, sondern er will es wieder aufrichten. So, gesunde Herrschaft, gesunde Autorität wird immer dem Leben dienen, immer das Leben rufen, immer das Leben fördern. Immer für das Leben sprechen, immer für das Leben eintreten. Das ist sehr wichtig. Jesus hat es so gemacht, ich habe euch auch das Beispiel erzählt, von der Frau da im Ehebruch ergriffen, die die Pharisäer töten wollten. Und Jesus hat überhaupt nicht die Idee gehabt, die umzubringen. Er wollte sie lieber retten. Er wollte, dass sie lebt. Hat er hingekriegt, ne? Aber hat sich dafür angelegt mit den Pharisäern, die sehr wütend waren. Und die Pharisäer haben gesagt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir Jesus töten können. Seht ihr das? Wir wollen töten. Das ist eigentlich unheimlich gruselig, ne? Stephanus haben sie vorgeführt, vor die Oberen und da vor die Pharisäer. Und da steht, sein Angesicht war wie das Angesicht eines Engels. Ja, das ist wohl ein sehr böser Mann. Also, großer Verbrecher, den wir hier vorführen. Ein Mann, dessen Angesicht wie das Angesicht eines Engels ist. Ja. Und dann hat dieser Stephanus denen eine lange Rede gehalten und ihnen gesagt, dass sie also alles vermasseln und dass sie irgendwie nicht kapieren, was der Heilige Geist will. Und dann heißt es doch am Ende, dass sie sich die Ohren zuhielten, mit den Zähnen knirschten und einmütig auf ihn losstürmten und ihn umgebracht haben. Hey, das waren die angesehenen Männer. Das waren die Bürgermeister, das war der Hohe Rat. Das waren die Würdenträger. Die haben sich benommen wie der Teufel, ne? Oder? Ich meine, mit den Zähnen knirschen, sich die Ohren zuhalten und schreiend auf jemand losstürzen, um ihn umbringen. Was sind denn das für Leute? Da kam raus, was in ihnen war. Hä? Jesus hat gesagt, ihr seht nach außen ganz gut aus, aber in euch seid ihr wie Gräber. In euch sind die Totengebeine. Da sind wir dann wieder, ne? Jeremia oder Hesekiel, dass sie auch wieder eigentlich lebendig werden müssten. Wenn du in dir drin kein Leben hast, wirst du auch das Leben, das in deiner Umgebung ist, auch umbringen. Du wirst es auch noch kaputt machen. Kennt ihr so Leute, die so gefährlich sind, die das Leben eigentlich schädigen und noch runterfahren und noch mehr runterreißen, noch mehr aussaugen? Die haben den Tod in sich. Okay, Jesus sagt, ich bin gekommen, der Vater hat mir gegeben, dass ich die Toten lebendig mache. Und auch wir herrschen mit Gnade und wir bringen die großen und unfassbaren Dinge, von denen wir und unsere Umgebung nichts wissen. So spricht der Herr an diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist verwüstet, ohne Menschen und ohne Vieh. In den Städten Judas, auf den Straßen Jerusalems, die öde sind, ohne Menschen, ohne Bewohner, ohne Vieh. Dort wird wieder gehört werden die Stimme der Wonne, die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams, die Stimme der Braut, die Stimme, merkt ihr, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme. Hast du eine Stimme? Gott hat uns eine Stimme gegeben. Wir können sprechen, wir können sagen. Die Stimme derer, die sagen, preist den Herrn, der Herrscher, denn gütig ist der Herr und seine Gnade währt ewig. Die Stimme derer, ich glaube das siebte Mal die Stimme, die das Lob in das Haus des Herrn bringen, denn ich werde das Geschick des Landes wenden. Wie im Anfang, spricht der Herr. Na, klasse. Ja. Also, zweiter Punkt, die Herrschaft. Der Teufel möchte, dass wir das nicht tun. Der möchte ganz gern, dass das Land ihm weiterhin gehört und alles verfällt und alles kaputt geht und dass die deutschen Knochen schöne Knochen bleiben. Aber Gott ist im Geschäft. Er möchte das alles wieder lebendig machen. Sie sollen herrschen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, schuf er ihn. Und Gott segnete sie. So, das ist jetzt das Nächste. Gott segnete sie. Und ich will ein paar Worte noch über den Segen sagen und dann ist gut. Das ist sehr wichtig. Wir haben ja gehört jetzt von diesem aaronitischen Segen. Ne? Der Herr segne und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. So, das ist Segen. Segen ist das gute Sprechen, das gute Wünschen, das Gute soll dir widerfahren. Das ist Segnen. Die Welt ist voller negativer Worte, voller Fluch und voller, das geht nicht und das können wir nicht und das haben wir nicht und das kann man nicht bezahlen und bla bla bla. Und das interessiert den Herrn alles gar nicht, sondern er möchte, dass wir anfangen zu segnen. Ha? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Sehr wichtig. Nicht nur was darüber zu wissen, sondern wir sind die Gesegneten. Das ist unsere Identität. Wir sind die. Wir haben nicht nur mal einen Segen abbekommen, aber der reicht nicht lange hin, sondern wir sind die von Gott Gesegneten. Und Gott segnete sie. Sehr, sehr wichtig. Habt ihr gehört von dem Segen Abrahams? Was war der Segen Abrahams? Gott hat gesagt, Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker, Nationen, Familien auf Erden. Ich meine, das ist schon... Also, genau, und der hatte ja auch keine Kinder und so weiter. Ne? Also wieder, ging ja gar nicht. Man sagt einem Mann, der also, wer weiß wie alt ist und der eine Frau hat, die unfruchtbar ist und die noch älter ist. Und also dem sagt man, also alle Völker und du wirst Kinder haben wie die Sterne und du wirst. Genau das sagt man so einem Mann. Das ist das Gegenbild. Er ist gefangen in dem Bild, ich habe ja überhaupt gar keine Kinder und das geht alles sowieso gar nicht und. Und Gott sagt ihm etwas, das ist sowas von absurd, ne? Sowas von absurd, du wirst ein Vater vieler Völker sein. Weißt du das? Nee, also das weiß ich nun wirklich nicht. Ne? Das ist ja auch überhaupt noch nie auch nur eine Option gewesen. Ja, Klassiker, das ist der Klassiker. Wessen Kinder, Vater Abraham hat viele Kinder. Und wer ist eins davon? Vater Abraham hat viele Kinder. Kinder, Vater Abraham, du bist eins davon. Und eins bin ich. Aha, also dieser Abraham wird jetzt im Neuen Testament, ist er wieder. Ne? Also wir sagen manchmal Altes Testament, aber da im Neuen Testament ist er auch wieder. Und wird gesagt, er ist der Vater aller Gläubigen, der Vater des Glaubens, denn der hat Gott geglaubt. Dass obwohl alles dagegen spricht, ja, der unfruchtbare Frau, 100 Jahre alt, also 90, ja, er war 100, also es geht so dermaßen sowas von überhaupt gar nicht. Und der kriegt den Sohn, ja. So, und jetzt heißt es, dass durch diesen Abraham, der Segen Abrahams ist jetzt durch Christus zu uns gekommen. Der Segen Abrahams, was ist der Segen Abrahams? Alle Völker der Erde, alle Familien, alle Häuser, alle auf Erden, die sollen alle gesegnet werden. Aha. Dieser Segen ist nun zu uns gekommen. Was haltet ihr davon? Ist das gut? Das ist aber doch sehr herausfordernd. Galater 3, Vers 5. Gehen wir mal, da steht das, glaube ich. Galater 3, Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht, was habe ich denn da für eine Stelle? Und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. So wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Ja, genau, und dann heißt es an einer Stelle hier dann in Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. So, da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist, damit uns die Sünden vergeben sind. Nein, da steht, damit der Segen Abrahams zu den Nationen kommt. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Gott hat immer noch die gleiche Geschichte und sagt, dieser Segen, der ist immer noch da und immer noch muss er zu allen Völkern kommen. So, der Segen Abrahams muss zu allen Völkern kommen. Und jetzt kommt er in Christus Jesus zu den Nationen. Jetzt haben wir Teil daran. Wir sind ein Teil derer, die den Segen Abrahams in alle Welt bringen. Sind wir? Ja, ja. Ihr seht, der Teufel hat ganz andere Pläne mit den Völkern. Und die Völker sind alle wirklich in einem furchtbaren Zustand und Krieg und überall ist Not und Elend und Wahnsinn. Aber Gott hat eine ganz andere Sicht. Er möchte, dass die alle unter den Segen kommen, raus aus dem Fluch unter den Segen. Amen. Seid ihr dabei? Wir sind gesegnet. Wir sind die Gesegneten. Wir sind die Träger des Segens Gottes. Damit jetzt auch dieser Segen dann überall hinkommt, wo immer wir hingehen. Wunderbar, Römer 4 steht das auch, Hebräer 7 steht das auch. An vielen Stellen ist über diesen Segen Abrahams die Rede. So, und in 1. Petrus 3, Vers 9, lass mich mal gerade gucken, da heißt es, im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr den Segen erbt. Segnet, weil ihr dazu berufen seid. Das ist 1. Petrus 3, Vers 9. So. Ja, und das ist wieder eine Sache der Identität. Können wir uns vorstellen, dass wir die Gesegneten sind? Wenn wir Gott nahe kommen, wenn wir wieder in seine Nähe kommen, dann treten wir auch wieder ein in dieses, wir sind die Gesegneten des Vaters. Er legt seine Hände auf uns und sagt, das sind meine Leute. Das sind die Gesegneten und wir sollen von diesem Segen so voll und fett und reich werden. 5. Mose 28 wird mal ein bisschen von diesem Segen beschrieben, kennt ihr wahrscheinlich alle. Nochmal ein paar Worte daraus, damit ihr es nochmal gehört habt, wie das so ist mit dem Segen. Alle diese Segnungen, 5. Mose 28, 2, alle diese Segnungen werden über dich kommen, werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes folgst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du auch sein auf dem Feld. Gesegnet wirst du sein, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackers und die Frucht deines Viehs und der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backdruck. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang. Gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg ziehen sie gegen dich aus, auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher, zu allem Geschäft deiner Hand. Er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat. Wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst, alle Völker der Erde werden sehen. Alle werden sehen. Alle Völker. Abrahams Segen, ne? Alle Völker, alle werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Die Gemeinde ist ziemlich lange ziemlich verachtet gewesen. Ach, die Christen, so ungefähr das Letzte. Es könnte anders sein, ne? Wenn wir fett in dem Segen wären, würde man sagen, naja, ich verstehe das zwar nicht alles so, aber diese Leute haben es drauf, ne? Irgendwie, da ist was so anders. Die sind gesegnet. Alle Völker der Erde. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. An der Frucht deines Leibes, der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt, in dem Land, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, ihn zu geben. Der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben, um alles Tun deiner Hand zu segnen. Du wirst vielen ausleihen, du selber aber wirst dir nichts leihen. Na also, Schluss mit den Schulden. Umgekehrt, die anderen sollen sich bei uns leihen kommen. Und nicht, dass wir überall uns leihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Segen, hä? Sehr konkret. Gar nicht nur so geistlich. Sehr konkret. Und das ist so anschaulich, so, das ist etwas eben. Hier will der Geist, will dir das vor Augen malen. Was wäre denn eigentlich mit deinem Leben los, wenn diese Dinge alle so, wie sie da geschrieben stehen, tatsächlich auch so wären? Ne? Und nicht eben ganz anders. Und das ist, dass wir lesen das und wir vergleichen das mit unserem Leben und denken uns, nee, das ist, also das, was da beschrieben wird in meinem Leben, das driftet doch noch weit auseinander. Und der Heilige Geist möchte dir diesen Segen vor Augen malen. So, wie das, was das in da, wie dein Leben aussehen würde, wenn es gesegnet ist, wenn du der Gesegnete bist, sein Volk, das er aufhebt, das er stellt über die anderen Völker, nicht um die anderen Völker zu dominieren, aber um sie zu segnen. Also ich finde das eine wunderbare Stelle. Danach wird leider auch der Fluch beschrieben, der noch viel ausführlicher ist wie der Segen. Und dieser ganze Fluch wird in einem Wort zusammengefasst. Weil du dem Herrn nicht mit Freude gedient hast. Nicht mit Freude. So, wenn wir dem Herrn dienen, wenn wir ihn anbeten, Gott möchte gern, dass es aus Freude ist. Nicht, weil wir das müssen, weil wir müssen ja, damit wir den Segen kriegen, müssen wir ja. So, da hat Gott keine Lust dran. Er will nicht diesen zwanghaften Dienst. Er will einen Dienst, weil wir uns an ihm freuen. Weil wir Gott echt erfreulich finden. Weil wir sagen, also Gott finde ich echt gut. So, die Pharisäer haben auch, sind wiederum die Vertreter derer, die Gott so dienen, auch ohne dass Freude in ihren Herzen ist. Das muss man eben machen. Man muss. Man muss auch die Frau steinigen. Das muss man tun, das ist eben richtig. Hätten die auch nur einen Funken Freude in ihrem Herzen gehabt, hätten sie sicherlich keine Freude daran gehabt, die Frau zu erledigen. Oder Stephanus mit Zähne knirschen und auf ihn loszustürzen. Okay, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja. Ja, es gäbe über den Segen sehr viel zu sagen. Das ist auch ein breites Thema durch die ganze Schrift. So wie am Anfang der Mensch geschaffen ist, in Gottes Angesicht, soll herrschen, wird dafür gesegnet. Ja, ist das gut? Es ist einfach so gut. Und wenn wir diese Dinge, wir reden hier über 1. Mose, ne? Also wir reden über den Anfang des Anfangs. Das sind alles keine Spezialitäten. Das ist das ABC. Das ist der Anfang der Dinge. Ja? Das ist nicht die siebte Posaune. Was ist denn das? Sondern das ist so, das ist der allererste Anfang. Das ist das Fundament des Menschseins. Und es ist etwas, was der Teufel uns stehlen möchte jeden Tag, dass wir diese Grundlage nicht kapieren, dass wir diese Basis nicht in unserem Leben haben, ja, dass wir nicht identifiziert sind damit. Das bin ich. Das ist meins. Das ist mein Leben. Das bin ich. Da weiß ich nicht nur was drüber und habe mal eine Predigt gehört, sondern das bin ich. Das ist mein Sein. Es gibt da gar keine Alternative dazu. Das ist es. So. Und dann funktioniert es. Das waren die wesentlichen Dinge. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht. Und ich habe euch das ein bisschen ausführlich auch erzählt mit dem Knochental, mit dem Leben, damit ihr klar habt, wenn Gott sagt, herrscht, meint er nicht so, ne? Unterdrücken, ausbeuten, ne, die Erde untertan machen, die Erde ausbeuten, kaputt machen, ist ja richtig, steht ja da, können wir uns ja untertan machen. Also so ist das nicht gemeint, ne? Sondern wir sollen ein Segen sein für die Welt. Und dann werden wir dafür sorgen, dass dieses Paradies, das dort gepflanzt wurde, sich ausbreitet auf die ganze Welt. Seid ihr dabei? Das ist einfach das Ziel. Wir sind gemacht für Paradies. Wir sind nicht gemacht für die Abwesenheit des Paradieses. Wir sind gemacht für das Paradies. Durch uns will es auch wieder erstehen. Durch uns will es kommen, dahin, wo wir sind. Und wir haben ein Herz, das träumen kann. Wir können Gott fragen, was soll ich denn denken über mein Leben? Was soll ich denn sagen über meine Familie? Was soll ich mir denn, was sagst du mir zu dieser meiner Arbeitsstelle? Wie wäre es denn in der gesegneten Variante? Ne? Wie würde das denn aussehen, wenn es so wäre? Und dann wird der Heilige Geist dir dieses Bild vor dein Herz, vor die Augen deines Herzens malen. Und er wird dich da reintauchen und es wird dir immer realer werden und du wirst es schon sehen und du wirst es schon sprechen und du wirst es schon rufen. Und siehe da, dann kommt es. Und so funktioniert's. Habt ihr alle schon gewusst, ne? Aber ich hab's nochmal gesagt, weil das ist, was der Teufel uns nehmen möchte. Hier steht, da wird die Stimme sein, die Stimme derer, die sagen. Die Stimme. Der Teufel möchte dir deine Stimme nehmen. Stimmt das? Der möchte, dass du überhaupt nichts mehr sagst. Also ich kenne besonders Männer, Brüder, die sagen gar nichts mehr. Die sprechen, die haben das eingestellt. Die haben das Sprechen wirklich eingestellt. Die haben das aufgegeben. Die reden nicht mehr. Die sagen gar nichts mehr. Die überlassen das Reden dem Fernseher, dem sprechenden Bild. Der spricht die ganze Zeit, textet dich zu ohne Ende. Der Teufel redet ungefragt sehr viel. Stimmt das? Er möchte, dass wir die Gesegneten zum Schweigen gebracht werden und der Teufel möchte dafür desto mehr reden. Meine letzte kleine Geschichte. Goliath. Da steht das Heer Gottes. Wie gelähmt vor diesem Goliath. Was hat Goliath eigentlich gemacht? Goliath trat vor, sah so imposant aus, wie jedes Problem eben so imposant aussieht, ne? Und sagte, jetzt rede ich, ihr Memmen, ihr Nichtse, ihr Taugenichtse, die ihr überhaupt nichts drauf habt, jetzt sag ich euch mal, wie hier der Hase läuft. Und Goliath hat also losgelegt und gesagt, was sie alles nicht können, wer sie alles nicht sind und was sie alles für Versager und für Loser sind und dass sie nichts auf die Reihe kriegen und morgen sind sie sowieso dran. Das hat er jeden Tag gemacht. Also stellt euch mal vor, da ist eigentlich nichts anderes geschehen, außer dass der mächtige Typ jeden Tag zweimal vortrat und da so eine Dusche von Gerede auf die nieder hat regnen lassen. Ihr Loser, ihr Versager, ihr Memmen, ihr habt überhaupt nichts drauf, ihr seid verloren, wir werden euch morgen platt machen, wieder zurück in die Reihe. Goliath wieder weg. Und das ganze Heer. Das ging, wie lange so? 40 Tage. Es sind immer 40 Tage. Du kannst schon von vornherein sagen, 40 Tage, dann trifft es es wahrscheinlich. Das ging also 40 Tage so. Jetzt stell dir vor, wenn du jetzt Männer 40 Tage lang, jeden Tag, morgens und abends einmal zutextest mit dieser Niedermache, dann fangen die an, das zu glauben. Sie haben es nämlich jetzt schon 80 Mal gehört. Ich wurde schon zur Gewohnheit. Ah, jetzt kommt Goliath wieder. Jetzt kommt Goliath wieder und er sagt uns nochmal, wir wissen auch schon, was der uns sagt, aber er sagte dem nochmal. So, jetzt, Goliath war schon bald in ihnen, nicht nur vor ihnen, bald schon in ihnen. Sie haben das schon selber gesagt. Und Leute, so macht das Böse das. Es textet dich zu mit einer Negativ-Message, dass du die Ausnahme bist. Ja, die anderen können schon gesegnet sein, aber du hast da diese bestimmten Macken und bist also eben im Problemfall und bei dir ist das eben ein bisschen anders. Ja, so macht das Böse das, immer, bei jedem. Und du hast dann noch diese eine bestimmte Sünde, da weißt du ja. Aber wir können auch gerne nochmal drüber reden, ne? Das macht das Böse auch gerne, ne? Und dann, ja, wirst du auf diese Sünde festgelegt. Du bist das, du bist der, der das tut, du bist. Und dann kam der kleine David, der kam dann da auf das Schlachtfeld und hatte glücklicherweise vom Krieg keine Ahnung. Seliges Nichtwissen. Der wusste gar nicht, dass das alles gar nicht geht. Der hörte nur dieses Gerede da und sagte, was ist denn das eigentlich hier mit diesem Goliath und da, der verhöhnt hier irgendwie Gott und Israel und unsere Schlachtreihen, wir werden hier Tag und Nacht verhöhnt und ich meine, irgendwie müsste man doch mal was unternehmen gegen den. Ne? Und seine Brüder waren sehr erfreut, dass ihr kleiner Bruder kam und Kuchen brachte. Ich meine, das war schon okay. Aber dass der da hier irgendwie da fragt, ja, was, warum passiert denn hier nichts und so. Und sie waren so wütend über ihn. Kennst du so Brüder? Wenn du anfängst, ein Segen sein zu wollen, dann sind die Brüder wie der Teufel manchmal. Die sagen dir, was ist denn mit dir? Was willst du denn eigentlich? Und also, da hast du ja noch nie gemacht. Und hör mal schnell wieder auf, ne? Und bild dir nicht ein, du würdest hier auf einmal und du könntest und ja, so haben die. Die waren so sauer auf ihren Bruder. Aber David hat das keine Ruhe gelassen. Er hat also irgendwie, er sagt, nee, also das geht nicht. Und er hat dann darum gefragt, auch die anderen Soldaten, da was geht, was ist denn hier los und so weiter. Und dann lesen wir, dass in ihm, hört, in David, stieg Empörung auf. Das ist aber mal gut. Es stieg in ihm eine Empörung auf und er sagte, also wenn ihr alle den nicht zum Schweigen bringt, ich muss den zum Schweigen bringen. Dieses Gerede muss aufhören. Ja, und immer wenn der Punkt kommt, dass wir aus dieser Lähmung und aus dieser Depression, die in uns drin, diese Empörung aufsteigt, so dieses Gefühl, also jetzt ist echt Schluss. Das mache ich keinen Tag länger mehr mit. Ich werde das jetzt abstellen. Ja, aber wie? Naja, ihr wisst schon wie, ne? Der hat dann da so ein paar Steine gesammelt. Das war absolut gegen alle Kriegstechniken, also das war völlig, also gegen alle Regeln. Deswegen hat Goliath auch das überhaupt nicht einschätzen können, was dieser Zwerg da von ihm will. Ne? Und das ist auch, wenn ihr euch empört, wenn ihr sagt, ich mache dieses Elend nicht mehr länger mit, ich werde es ändern, ich werde den Segen hier reinbringen, ich werde diese Lähmung aufheben, ich werde diese Knochen wieder zum Leben bringen, ich werde es tun, dann sind die Lösungen, die Gott uns zeigt, oft verblüffend einfach. Verblüffend einfach. Vorher hat der Teufel uns zugetextet. Ja, wie willst du gegen Goliath ankommen, hä? Du bist so und das Problem ist so. Was willst du? Geht ja gar nicht, ne? Und dann ist die Lösung Gottes so einfach, so verblüffend einfach. Hier so ein Kieselstein. Du brauchst nur einen Kieselstein. Ja, also das kann ich schon. Also ich kann den Stein mal in die Hand nehmen, ne? Und das werdet ihr immer erleben, wenn ihr akzeptiert, ihr werdet den Segen bringen und ihr werdet Goliath zum Schweigen bringen. All das, was ständig euch zutextet, negativ. dann werden euch Lösungen zuteil, die sind so verblüffend einfach, die sind total naiv, das ist so kindermäßig. Und der ganze Apparat, der kompliziert und die Experten und alles und die Ärzte und die alle wissen, dass alles gar nicht geht, die kämen auf so eine Idee überhaupt nicht. Gott gibt dir eine verblüffend total super einfache Lösung, auf die keiner kommt. Ja. Und dann hat David Goliath den Kopf abgeschlagen. Das Gerede hörte auf. Ah. Und das ganze Heer kam aus dem Zauber heraus. Und hat sich auf einmal daran erinnert, ey, wir sind ja das Heer. Wir sind ja eigentlich das Heer Gottes. Und die waren auf einmal, wo dieses Gerede aufgehört hat, dieses tägliche zugetextet werden, ihr könnt das nicht, ihr werdet nicht, ihr seid nicht, ihr habt nicht. Dann auf einmal haben die sich erinnert, ey, wir sind das Heer. Und dann sind die da los und dann haben die den großen Sieg gewonnen. Da sind die alle aufgewacht. Und so kam es. Die Geschichte steht da drin für uns. Und der kleine David, man konnte auch hinterher, nach dem Sieg, konnte man auch mit David nichts anfangen. Der war hinterher so kriegsunfähig wie vorher. Und wie der das gemacht hat, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich haben die Soldaten das auch, man hat das wahrscheinlich verborgen. Das war zu peinlich für die Armee, dass da so ein Junge daherkommt und das hier die ganze Kriegsgeschehen wendet, das ist ja doch ein bisschen sehr peinlich. Haben sie ihn wieder nach Hause geschickt, zu seinen Schafen. Ja. Ja, denn er war ein Gesegneter. David war der Gesegnete und Saul war nicht der Gesegnete. Saul war der Zauberer. Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Und dieser Zauber kam auf das ganze Land, auf das ganze Volk, bis es echt so am Boden war und bis Saul abgetreten ist. Aber David ging in die Wüste und er war in einem ganz anderen Geist. Und die Leute, die mit ihm in der Wüste waren, die wurden auch eines anderen Geistes teilhaftig. Die tickten ganz anders, wie Saul und sein Regime. Saul war bereit, alles für seine Zwecke zu benutzen und David nicht. David sagte, nee, ich benutze nicht alles für meine Zwecke. Daran kann man das Böse erkennen. Es ist sehr geschäftstüchtig, es benutzt alle und alles für seine Zwecke. Auch das Heilige. Und David hat es nicht gemacht. David sagte nein. Und David hat diese Liebesbeziehung mit Gott kultiviert, dieses von Angesicht zu Angesicht. Das hat David kultiviert in der Wüste. Manche von uns sagen, ach, immer diese Wüstenzeiten sind ja so schrecklich. Nein, es sind die Gelegenheiten, dass du ein richtiger Mensch wirst. Dass der Zauber von dir fällt, dass du wieder normal wirst und dass du wieder verwandelt wirst in einen Menschen, in einen richtigen Menschen. Und dann nachher, als dann das ganze Regime zusammenfiel von Saul, dann kam David aus der Wüste und eine ganze Reihe Leute mit und die waren da. Tolle Sache, ne? Und das Land ist nicht so sehr zusammengebrochen, wie es hätte zusammenbrechen können, weil sein Sturz wurde abgefangen durch David und seine Leute. Ist das gut? Ja. Ich meine, es ist gefallen, aber nicht so tief. Weil Gott hatte schon ein paar Leute rangezogen in der Wüste, die im richtigen Geist waren. Wenn wir das Abendmahl feiern jetzt, dann würde ich sagen, es wäre so schön, wenn wir uns auf die Seite der Menschen stellen, dass wir Menschen werden, dass wir die Gesegneten sind, dass wir diesen Segen kennen wollen, diesen Segen erleben wollen, diesen Segen verkörpern wollen, dass wir dieser Segen sein wollen, dass wir wie David werden und mit kleinen Mitteln große Siege erzielen. Wie wäre das? So, David hatte auch so Verbündete gesammelt, ne, an seinen Tisch, seine 30 Helden, die ihr Leben füreinander eingesetzt haben. Die hatten Gesichter wie Löwen, steht da. Und Jesus hat auch gesagt, ich will Verbündete haben. Leute, ich bin der Gesegnete. Der Vater hat mir das alles gegeben. Ich gebe es an euch weiter. Lasst es uns doch zusammen machen. Lasst es uns zusammen machen. Einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000. Wir können dermaßen mächtig sein. Allein in diesem Raum könnten wir so viele 10.000 schlagen, das ist ja nicht auszudenken, ne? Wenn wir denn zusammenhielten und wenn wir verbündet wären, um die deutschen Knochen wieder ins Leben zu rufen. Und zwar so lange, bis sie eben wieder lebendig sind. Ne? Und die Engel werden helfen und der Himmel wird helfen und der Geist wird kommen und er wird Feuchtigkeit reinbringen und wir werden den Geist rufen und wir werden das tun, bis unser Volk wieder auf die Beine kommt als ein sehr großes Heer Gottes. Der Teufel würde Deutschland gern haben als ein großes Heer des Teufels, ein Saulheer. Aber wir würden Deutschland gerne haben als ein großes Heer Gottes, oder? Naja, dann auf.